Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und liebe Brüder, herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Wiederum hier bei Ihnen, so bin ich das ja von Ihnen gewohnt, wenn ich so von Zeit zu Zeit komme. Das Gotteswort, das der Predigt zugrunde liegt, finden wir im zweiten Brief des Paulus an die Korinther in Kapitel 1 in den Versen 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Guter Gott, zum Reden und Hören, gib uns deinen Segen, damit beides in deiner Gegenwart recht geschehen kann. Amen. Ja, liebe Gemeinde, der Gott, an den wir glauben, der dreieine Gott, in dessen Namen wir hier versammelt sind, wie wir das am Anfang hörten, dieser Gott ist der Gott allen Trostes. Und dieser Gott ist der Vater der Barmherzigkeit. Das ist die grundlegende Wahrheit, die wir hier noch einmal zur Kenntnis nehmen und die wir noch einmal am Beginn einer neuen Woche hören sollen, hören und verinnerlichen sollen. Mit Recht übersetzen manche auch der Gott aller Ermutigung. Ja, das kann man so tun. Nicht der Gott, der verunsichert, nicht der Gott, der schwächt, nicht der Gott, der lähmt, sondern der Gott, an den wir glauben, das ist der ermutigende, der tröstende Gott. So barmherzig ist er, der Vater der Barmherzigkeit. Als Paulus an die Gemeinde schrieb, da hatte er es nötig, sich dieser Wahrheit noch einmal zu vergewissern. Er erlebte nämlich Bedrängnis. Andere als wir. Aber seine Bedrängnis war auch nicht ohne. Ich erinnere nur ganz kurz daran, seine Bedrängnis war sozusagen die Gemeinde. Die Gemeinde in Korinth. Sowas gibt's ja. Seine Bedrängnis war die Gemeinde. Warum? Da gab es Leute, die hatten alles Mögliche an ihm auszusetzen. Paulus, du bist unzuverlässig. Du sagst uns einen Besuch zu, aber dann erscheinst du nicht. In deinen Briefen finden sich beeindruckende Worte, aber wenn du dann kommst, und du warst ja schon bei uns, Paulus, dann hast du doch eine recht klägliche Figur abgegeben. Überhaupt, Paulus, dir fehlt Vollmacht. Deine Verkündigung müsste mehr begleitet werden durch Zeichen und Wunder. Und dann, und das geht einem Apostel wirklich nahe, Paulus, deine Verkündigung verdeckt das Evangelium, sie offenbart es nicht. Ja, das war heftig für den Apostel. Wie kränkend, wie verletzend muss das gewesen sein? Und so kann man sagen, das, was Paulus erlebt, das ist eine ganz heftige Krise. Ein Ausleger zu diesem Text nennt Paulus deshalb den Hiob des Neuen Testaments. So muss er wohl gelitten haben. Und in dieser Situation spricht Paulus davon, der Gott, der mich gerufen hat, an den ich glaube, dem ich vertraue, das ist der Gott allen Trostes und das ist der Vater der Barmherzigkeit. Wie nötig wird er diese Vergewisserung selbst gehabt haben? Nach diesem Blick in die Lebenswelt des Apostels, ein kurzer Blick in unsere Lebenswelt. Die Zeit, in der wir leben, das kam auch schon im Eingangsgebet vor, ist Krisenzeit. Die Welt, in der wir leben, eine Welt in der Krise. Klimakrise, Corona-Krise, Kirchenkrise und dann die Krise aufgrund des schrecklichen Krieges in der Ukraine. Der Theologe Ulrich Körtner schrieb vor kurzem in einem Beitrag: Krisen sind die Signatur der Gegenwart. So, das ist unsere Gegenwart. Die Gegenwart, deren Signatur Krisen sind. Und das wird ja auch immer neu beschrieben. Und manches prägt sich sofort ein. So zum Beispiel die Feststellung unserer Bundesaußenministerin, dass wir eine geopolitische Zäsur erleben. Ja. Krise. Krisis, das griechische Wort. Das Wort bezeichnet eine als schwierig empfundene Situation. Es bezeichnet eine Situation, die nach einer Entscheidung ruft, wo plötzlich alles auf dem Spiel steht. Es gibt einen ganzen Forschungszweig, der sich mit Krisen beschäftigt, die Krisenforschung eben. Und Krisenforscher sagen, Krise, das ist immer die Schwächung eines Systems. Ein System wird labil. Ein System ist in seinem Bestand gefährdet. Und für System kann man jetzt alles Mögliche einsetzen. Und das erleben wir zurzeit. Das verunsichert uns. Das überfordert uns. Da fühlen wir uns manchmal ohnmächtig. Manchmal sind wir wütend. Manchmal traurig. Und wir haben Angst. Ja. In einem Leitartikel einer Tageszeitung las ich vor kurzem, Gründe, Angst zu haben, gibt es gerade mehr als genug. Angst vor dem Krieg und davor, dass er eskaliert. Angst davor, dass die Energieversorgung nicht mehr reicht für die Wirtschaft oder sogar für die Haushalte. Angst, dass die Lebenshaltungskosten immer höher klettern. Angst davor, was das für die Gesellschaft und den eigenen Lebensstandard bedeutet. Soweit der kurze Blick in unsere Lebenswelt. Richten wir einen dritten Blick jetzt auf das Kernwort unseres Bibeltextes, Trost. In unserer gefährdeten Welt und in unser gefährdetes Leben hinein hören wir nun von dem Gott allen Trostes, der tröstet in aller unserer Bedrängnis. Oder von dem Gott aller Ermutigung, der uns angesichts all unserer Bedrängnis ermutigt. Wie macht Gott das denn? Wie tröstet er? Wie ermutigt er? Ich gehe hier zunächst mal nicht vom Begriff aus, sondern möchte Sie zunächst hinweisen auf einen Vers aus dem Alten Testament. Und das ist wirklich ein Vers, den wohl jeder hier kennt. Es ist ein Wort aus dem 23. Psalm. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. In diesem Wort wird beschrieben, was Trost ist. Ich bin bei dir, sagt der lebendige Gott, und das ist sozusagen das Urwort des tröstenden Gottes. Er schaut mich an und erkennt mich, und er spricht mich mit Namen an und sagt, ich bin bei dir. Das Urwort des Gottes, der tröstet. Und dieses Urwort verlangt nach einer Antwort. Nach einer Antwort des Menschen, der so angesprochen wurde von Gott. Und die Antwort lautet immer wieder anders, aber im Kern, ja, Gott, du bist bei mir und dir überlasse ich mich. So kommt es zur Trosterfahrung. Da ist der Gott, der mich anspricht, ich bin bei dir und da bin ich. Doch, damit habe ich auch was zu tun, wenn Trost zu einer lebendigen Erfahrung werden soll. Meine Antwort lautet, ja, wie gut, Gott. Darauf verlasse ich mich und ich überlasse mich dir. Und wir merken sofort, dabei geht es ja nicht nur um Worte, wenn ich das auch jetzt das Urwort Gottes und die Urantwort des Menschen im Trostgeschehen genannt habe, sondern wir merken sofort, damit geschieht etwas. Wenn der lebendige Gott mir sagt, ich bin da, ich bin für dich da, ich bin bei dir, dann ist er eben auch da. Das ist nicht nur ein Wort, nicht nur ein Satz. Und wenn wir dann antworten, ja Gott, und dir überlassen wir uns, dann vollziehen wir das ja in diesem Augenblick. Dann geschieht das ja. Dieses Geschehen ist das Trostgeschehen. Und nun auch zum Begriff. Was da geschieht, kann uns sehr schön deutlich machen, das hebräische Wort für trösten. Nicham. Und dieses Wort heißt unter anderem auch aufatmen lassen. Aufatmen lassen. Wenn Gott tröstet, dann kann der Getröstete aufatmen. Wenn Gott uns an die Hand nimmt, dann können wir etwas gelassener sein. Dann können wir aufatmen. Was für ein Glück, was für ein Trostglück. Paulus spricht davon im 2. Korintherbrief nochmal später, im Kapitel 7. Da beschreibt er sozusagen diese Erfahrung, wenn er sagt, ich bin erfüllt mit Trost. Ich habe überschwängliche Freude in aller Bedrängnis. Aufgrund dieser Trosterfahrung, diese überschwängliche Freude aufgrund des Trostglücks. Wie gut, wenn das in der Gegenwart Gottes gelingt, aufatmen können in der Bedrängnis, manchmal nur ein wenig. Hier geht es nicht immer nur um ganz oder gar nicht, aber zumindest ein wenig aufatmen können in der Bedrängnis. Davon spricht der Beter des 4. Psalms. Und dieser 4. Psalm hat in der Geschichte der christlichen Kirche eine besondere Bedeutung bekommen dadurch, dass er in Klöstern und Kommunitäten seit Jahrhunderten im Abend- oder Nachtgebet gesprochen wird, immer wieder. Und in diesem 4. Psalm heißt es, erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Wohlgemerkt, in Angst. Der Grund der Angst ist offensichtlich noch gar nicht beseitigt. Die Angst ist noch nicht vorüber. Der du mich tröstest in Angst, also aufatmen lässt in der Angst. Ich las einen Text von einer Frau, der lautete so: Ich bin nicht religiös und gelegentlich finde ich das schade, denn es muss doch toll sein, so eine Instanz im Leben zu haben, so einen großen Trost, so eine tiefe Geborgenheit. Ja, diese Frau ahnt etwas Richtiges. Das ist toll. Toll, dem Gott allen Trostes vertrauen zu können, der uns tröstet, ermutigt in aller Bedrängnis. Liebe Gemeinde, dann gibt es für getröstete Menschen immer noch genug zu tun. Dann sind wir als getröstete Menschen herausgefordert, das anzunehmen, das zu tragen, was zurzeit unveränderbar zu sein scheint. Da gibt es dann etwas zu tragen. Aber dabei bist du bei mir, Gott, und ich überlasse mich dir. Das wäre das getröstete Tragen. Oder als Getrösteter entdecke ich dann, was zu verändern ist, was in kleinen Schritten von mir verändert werden kann. Und bei diesen Schritten bist du Gott, der Gott allen Trostes, mit mir. Getröstete Menschen sind nicht mehr ganz so in sich verkrümmt. Als getröstete Menschen sehen wir wieder unsere Möglichkeiten, unsere Chancen. Wir merken, aha, und das können wir doch verändern und das können wir doch bewirken. Und dann geht's weiter. Das wäre sozusagen ein vierter Blick jetzt auf diesen Vers. Damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet wurden von Gott. Paulus spricht hier vom Kreislauf des Trostes. Der Gott allen Trostes tröstet, und die Getrösteten werden wieder zu Tröstenden. Sie trösten weiter. Deshalb sage ich, es geht um den Kreislauf des Trostes. Und hier hat dieses Wort des Apostels etwas Visionäres. Möge das gelingen, dass Gemeinden Orte des Trostes sind, weil hier Trost empfangen wird und weil hier wieder getröstet wird und der Getröstete kann wieder trösten. Möge das gelingen, dass Gemeinden Orte des Trostes und damit Quellen des Trostes sind. Übrigens müssen dann Gemeinden auch Orte sein, an denen geklagt werden darf. Wir hörten eben, Psalm 13, einen Klagepsalm. Klagen hat keinen guten Ruf, natürlich nicht. Keiner klagt gerne, oder die meisten jedenfalls nicht. Aber das muss dann auch möglich sein, dass der, der etwas zu klagen hat, auch klagen darf. Denn in vielen Fällen setzt ja Trostempfang die Klage voraus. So jedenfalls oft in den Klagepsalmen der Bibel. Und wenn dann einer klagt, dann braucht er keine Belehrung, dann braucht er keine Bewertung, sondern dann braucht er Trost, Ermutigung, Stärkung mit Gesten, mit Worten, mit ganz praktischer Unterstützung im Namen des Gottes allen Trostes. Das ist das Visionäre. Ein Heidelberger Theologe hat das in einem Buch über die christliche Kirche unter dem Gesichtspunkt des Trostes so gesagt: Viele suchen nach einer Kirche, die seelsorgerlich ist, weil sie bei Trost ist und deshalb zu trösten versteht. Das gibt der christlichen Kirche und ihren Gottesdiensten Autorität. Ein letzter und fünfter Blick. Wir haben am Anfang gesehen, in welcher Situation sich Paulus befand, als er gegenüber den Korinthern vom Gott allen Trostes sprach. Wir haben dann von unseren Zeiten, Krisenzeiten gesprochen. Wir haben uns bewusst gemacht, was das heißt, Trost zu empfangen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Damit auch wir trösten, ermutigen können, die in Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Wir haben das eben auf die Gemeinde bezogen, aber das geht ja weit darüber hinaus. Und das Getröstete trösten können, beginnt zunächst einmal nicht damit, dass sie etwas tun, sondern dass wir etwas wahrnehmen. Und das ist mir in den letzten Monaten oder zwei Jahren sehr wichtig geworden, wahrzunehmen, wie viel Tröstliches es in unserer Welt gibt. Ja, da gibt es ganz viel Tröstliches. Manchmal nehmen wir das nicht wahr. Es gibt übrigens eine neue Wortprägung von einem Politikwissenschaftler, die ist unter germanistischen Gesichtspunkten ganz furchtbar, aber wir merken sofort, was dieses Wort meint. Der Politikwissenschaftler Daniel Detling hat das Wort geprägt, immer Schlimmerismus. Und wir merken sofort, was er sagen will. Das ist die Haltung, mit der man sieht, es wird doch immer alles schlimmer, immer Schlimmerismus. Ja, eine große Gefahr, in dieser Haltung zu verfallen. Stattdessen geht es darum, es einzuüben, immer wieder mal zu schauen ohne die Welt rosa-rot zu malen, aber da sind wir, glaube ich, sowieso nicht so gefährdet, immer wieder mal zu schauen, was gibt es da alles an Tröstlichen? Wie viel Hilfsbereitschaft angesichts der furchtbaren Flutkatastrophe hat sich gezeigt? Wie viel Solidarität jetzt in der Zeit des furchtbaren Krieges in der Ukraine? Solidarität von Gemeinden, von Kirchen, von nicht-religiösen Wohlfahrtsverbänden. Es ist großartig, was es da an Solidarität gibt. Damit beginnt es wohl, dass wir auch zu Trösterinnen und Tröstern werden, das Tröstende wahrzunehmen. Und nun zum Schluss noch ein kurzer Blick, was es dann bedeuten kann, zu trösten. Und da bin ich in den letzten Wochen nochmal neu gestoßen auf Worte von Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat die Aufgabe von Christinnen und Christen dreifach beschrieben. Er hat gesagt, die Aufgabe der christlichen Kirchen besteht im Beten. Selbstverständlich. Schön, was Sie sich da vorgenommen haben, diese 4 Tage mit dem Schwerpunkt Gebet. Das war bei Bonhoeffer das Erste. Das Zweite, die Aufgabe der Christinnen und Christen besteht im Tun des Gerechten. Im Tun des Gerechten. Was ist das für eine wunderbare Leitfrage? Ethische Leitfrage. Ist das, was ich sage und vorher denke, sage, tue, ist es schlicht und einfach gerecht? Wird es den Menschen und den Situationen gerecht? Und das Dritte bei Bonhoeffer, die Aufgabe von Christinnen und Christen besteht darin, auf Gottes Zeit zu warten. Aber, so sagt er sofort, dieses Warten ist ein tätiges Warten. Und damit bindet er sozusagen 2 und 3 zusammen, das Tun des Gerechten. Damit werden wir nämlich nie so weit kommen, dass wir dann feststellen, ah ja, und jetzt ist alles in Ordnung, jetzt haben wir das geschafft. Nein, da gibt es einen großen Vorbehalt. Wir leben in dieser alten Welt. Auf die vollkommene Erneuerung, auf die vollkommene neue Welt warten wir. Und das hat Bonhoeffer damit auch im Blick. Wir beten, wir tun das Gerechte. Der Heilige Geist möge uns dazu leiten und uns das erkennen lassen. Aber da gibt es auch immer noch etwas zu warten. Das macht uns aber nicht müde, das macht uns nicht tatenlos, sondern es ist ein tätiges Warten. Bonhoeffer hat gesagt, die christliche Kirche wartet, indem sie arbeitet. Das möge Gott uns schenken. Dazu leite uns der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Amen.